Es ist Zeit für den Infoflash. 776 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben. Die weltweiten Fortschritte bei der Alphabetisierung haben sich in den letzten Jahren verlangsamt. Durch das Bevölkerungswachstum steige die absolute Zahl der Analphabeten in vielen Regionen weiter, teilte die deutsche UNESCO-Kommission anlässlich des Weltalphabetisierungstages am Dienstag in Bonn mit. Derzeit können weltweit 776 Millionen Menschen nicht lesen und schreiben. Trotz aller Bemühungen werden noch Schätzungen der UNO auch im Jahre 2015 mehr als 700 Millionen Menschen weder lesen noch schreiben können. 80% der Analphabeten leben in nur 20 Ländern, die Hälfte von ihnen in Bangladesch, China und Indien. Während einige Länder im Vergleich zum Zeitraum 1985 bis 1994 deutliche Fortschritte gemacht haben, darunter Ägypten, Algerien, China, Indien, Indonesien und die Türkei, seien die Entwicklungen insgesamt nicht zufriedenstellend, erklärte die UNESCO. Die Weltkarte des Analphabetismus spiegelt die Karte der Armut wider. Für die Deutsche Kommission der UNESCO forderte Generalsekretär Roland Bernecker gestern, wir brauchen auch Bildungsprogramme, die sich speziell an Frauen wenden, da Frauen in vielen Gesellschaften erheblich benachteiligt sind. Nach wie vor sind fast 2/3 der Analphabeten Frauen und Männer. Anti-Chavez-Fernsehsender in Venezuela droht die Schließung. Der konservative Sender Globovision habe die Kurznachricht eines Zuschauers veröffentlicht, in der zum Putsch und zur Ermordung von Präsident Chavez aufgerufen werde. Das berichtet die Associated Press. Neben dem Entzug der Sendelizenz würden außerdem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Eigentümer von Globovision angestrengt. Der Fernsehsender dementierte ein rechtswidriges Verhalten. Die Schließung der oppositionellen Fernsehsenders wäre der vorläufige Höhepunkt in einer Reihe von Verboten in der Medienlandschaft Venezuelas. Die Regierung ließ im August bereits 32 Radiosender und 2 lokale Fernsehsender schließen. €378.000 gegen die Demokratie. Bundesregierung legt auf Drängen der Linksfraktion Zahlen über Engagement der Naumann-Stiftung in Honduras offen. Knapp 3 Wochen vor der Bundestagswahl sorgt die Politik der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, FNF, für anhaltende Debatten in Berlin. Auf eine Anfrage der entwicklungspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Heike Hensel, nahm nun Reinhard Silberberg, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, zu der Unterstützung der honduranischen Putschregimes durch die Naumann-Stiftung Stellung. Demnach hat die Naumann-Stiftung in Jahren 2000 bis 2008 mindestens €378.000 für die Lobbyarbeit in dem kleinen Honduras ausgegeben. Vor allem die Arbeit mit jugendlichen Nachwuchspolitikern der liberalen Partei stand dabei im Fokus. Im Jahre 2004 wurden dafür €25.000 verwandt. Im letzten honduranischen Wahljahr 2005 gar €110.000. 2007 und 2008 war der Naumann-Stiftung die Ausrichtung von Seminaren für die liberale Parteijugend 40.000 und €50.000 wert. Nach dem Sturz der letzten demokratisch gewählten Regierung in Honduras am 28. Juni diesen Jahres hatte die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sich offen für die neuen Machthaber ausgesprochen. Während nach offiziellen Angaben bis zu 12 Menschen politischen Morden zum Opfer fielen, sprach der FNF-Vertreter in Tegucigalpa, Christian Lüth, von der Chance auf eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. Die gezielte Unterstützung der Putschisten innerhalb der liberalen Partei Honduras, die Abkürzung lautet PLH, durch die FNF bezeichnete Staatssekretär Silberberg, der Deutschland von 1987 bis 1990 als Botschafter in Guatemala als Diplomat vertrat, als eine, Zitat, auf gemeinsamen Werten beruhende Nähe zu bestimmten Parteien, Zitat Ende, und ein, Zitat, Alleinstellungsmerkmal, Zitat Ende. Durch eine solche Zusammenarbeit wurde womöglich gar, Zitat, ein Beitrag zur Demokratisierung und Entwicklung eines Partnerlandes, Zitat Ende, geleistet. Offizielle US-Arbeitslosenrate kratzt an die 10%. Mit 9,7% im August erreichte die offizielle Arbeitslosenstatistik der USA ein neues Jahreshoch. Viele Ökonomen sagen aber, dass die aktuelle US-Arbeitslosenrate in Wirklichkeit nahe 17% läge. Offiziell haben die US-Unternehmen 216.000 Jobs im letzten Monat gestrichen. Besonders hart getroffen von der Arbeitslosigkeit ist die Jugend. Die Jugendarbeitslosenrate stieg auf über 25%. Das ist seit Einführung ihrer statistischen Ausweisung in der US-Statistik im Jahre 1948 der höchste Stand. US-Staatswaffenexport floriert weiter. Eine neue Studie des US-Kongresses, die den amerikanischen Nachrichtenmagazin Democracy Now, zitiert, weist die USA als den am schnellsten wachsenden Weltmarktführer bei den direkten staatlichen Waffenexporten aus. Im Jahre 2008 hat die US-Regierung Waffenlieferungsabkommen im Wert von 38 Milliarden US-Dollar gegenüber 25,4 Milliarden in 2007 gezeichnet. Das sei 10-mal so viel wie das zweitplatzierte Berlusconi Italien mit 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Finanz- und Wirtschaftskrise führte insgesamt dazu, dass der internationale Waffenmarkt einbrach. Russland fiel nach 11 Milliarden auf 3,5 Milliarden Waffenexport zurück auf Platz 3. Der Studie zufolge ist die USA für 68% des Staatswaffenbasargeschäftes verantwortlich. Beim Geschäft mit der dritten Weltstaaten kommt die USA auf einen 70% Anteil. Das Geschäft wuchs um 1 Milliarde auf 45,5 Milliarden US-Dollar. Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Marokko sind die Hauptkäufer mit über 50%. OECD-Studie zufolge investiert die Bundesrepublik immer noch zu wenig in Bildung. Nach einer OECD-Studie nimmt Deutschland bei den Bildungsausgaben im internationalen Vergleich weiter einen der letzten Plätze ein. Es gibt sowohl zu wenig Studienanfänger als auch Absolventen. Laut der Studie geben nur die Türkei, die Slowakei, Spanien und Irland noch weniger Geld für Bildung aus. Hierzulande lagen die Ausgaben dafür 2006 bei 4,8% des Bruttoinlandsproduktes. Bei den Spitzenreitern USA, Korea und Dänemark liegt der Anteil bei über 7%. Die OECD-Direktorin für Bildung, Barbara Ischinger, forderte Deutschland zu deutlich höheren Investitionen auf, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Juli Industrie- und Bankspenden für Schwarz-Gelb. Allein im Juli konnten die Most Beloved Parteien des deutschen Kapitals, FDP, CDU, CSU, nur bei den Großspenden, Minimum über 50.000 Euro, aus Finanzindustrie einen 9-Monats-Höchststand in 2009 erreichen. Knapp 1,7 Millionen Euro flossen an sie. The winner was die CSU mit 785.000 Euro im Juli. Danach kommt die FDP, abgeschlagen die Kanzlerinnenpartei. Größter Einzelspender mit 600.000 Euro, die bayerische Metall- und Elektroindustrie, also Siemens und Co., an die CSU, die zugleich aber auch die FDP mit 150.000 Euro aushielten. Die chemische Industrie featurete lieber die Kanzlerinnenpartei. Die Finanzkonzerne teilten ihre Fürsorge auf CDU und FDP auf. Immer mehr Leiharbeiter müssen Hartz IV beantragen. Laut einer Studie der Universität Duisburg-Essen ist jeder achte Leiharbeiter auf zusätzliche Hartz-IV-Zahlungen angewiesen. Besonders bedrückend sei die Tatsache, dass 84.000 dieser Beschäftigten trotz einer Tätigkeit in Vollzeit auf Transfers angewiesen sind. In der Zeitarbeit liegen der Studie zufolge die Einstiegslöhne nur bei rund 50% des Durchschnittslohns und damit auf einem Niveau, das nach internationalen Kriterien als Armutslohn bezeichnet werde. Die Lohndifferenz zwischen Zeitarbeitern und Stammbeschäftigten liegen laut Studie bei bis zu 45%. Lohnungleichheit in Privatwirtschaft am höchsten. Das Statistische Bundesamt hat am Dienstag mitgeteilt, dass Frauen im vierten Quartal 2008 im öffentlichen Dienst nur noch rund 7% weniger als Männer verdienten. Das ist immer noch diskriminierend, meint die frauenpolitische Sprecherin der Linken Kerstin Tackmann. Aber in der privaten Wirtschaft ist der Abstand mit 23% etwa dreimal so hoch. Frau Tackmann führt die sinkende Lohnungleichheit im öffentlichen Dienst auf starke Tarifbindung und das Gleichstellungsgesetz zurück. Sie halfen, den Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern deutlich zu verringern. Eine Ausdehnung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst um 1 Million Stellen als Motor einer beschleunigten Entwicklung der Beseitigung der Entgeltdiskriminierung und endlich die Verabschiedung eines Gleichstellungsgesetzes für die private Wirtschaft seien demnach zwei Hauptforderungen der Linken, so Tackmann weiter. Im Verfahren gegen die militante Gruppe werden noch im Oktober die Urteile erwartet. Es geht aber um drei Berliner, gegen die seit September 2008 vor dem Berliner Kammergericht verhandelt wird. Die Generalbundesanwaltschaft wirft den dreien vor, bereits 2007 versucht zu haben, auf einem Gelände der Firma MAN in Brandenburg mehrere Bundeswehrfahrzeuge anzuzünden. Außerdem sollen sie Mitglieder der militanten Gruppe sein. Die Gruppe werden etwa 30 Anschläge auf öffentliche Einrichtungen und private Firmen zugerechnet. Verletzt wurde dabei niemand. Mittlerweile hat der Vorsitzende Richter die Beweisaufnahme abgeschlossen. Derzeit verhandelt das Gericht über die Anträge der Verteidiger. Trotz eklatanter Widersprüche rechnen Beobachter mit einer Verurteilung der Angeklagten. Das Einstellungsbündnis, eine Gruppe von Sympathisanten, die den Prozess beobachtet, ruft deshalb für den Tag X, an dem das Urteil verkündet wird, zu einer Kundgebung um 8 Uhr vor dem Gebäude des Kriminalgerichts Berlin Moabit auf. Am selben Tag plant das Bündnis eine Demonstration, die 19 Uhr am U-Bahnhof Cottbusser Tor beginnen soll. Basel, Grundwasserbohrung wegen Altdeponien. In Mutenz werden in den nächsten 3 Monaten Grundwasserbohrungen bis zu 80 Meter Tiefe ausgeführt. Damit soll im Zusammenhang mit der Chemikalienbelastung aus Altdeponien die Grundwasserqualität im Fels erkundet werden. Die Bohrung beginnt am 14. September. Die Arbeiten dauern bis Ende des Jahres, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion am Dienstag mitteilte. Insgesamt 9 Bohrungen sind vorgesehen. Das Amt für Umweltschutz und Energie setzt damit die seit 2008 anhaltenden Grundwasseruntersuchungen fort. Bisherige Untersuchungen hatten ergeben, dass Chemiespuren im Grundwasser des Trinkwassergewinnungsgebietes Hart auf Altdeponien im Mutenz zurückgehen. In jahrelangem Trinkwasserstreit hatten das im letzten Juni auch die Baselbieter Kantonsbehörden bestätigt. Ein Einfluss der im Grundwasser vorhandenen Spuren aufs Trinkwasser sei heute aber nicht mehr messbar.